Ja, schade, schade, schade. Sie hat immer gute Dienste geleistet, aber jetzt ist sie raus. Tut mir leid, sie gehört zum alten Eisen. Wenn man es ökologisch korrekt machen will, dann gehört sie ins alte Papier. Das Ding ist bereit, den letzten Weg zu gehen. Wir brauchen sie nicht mehr. Das klingt, weiß ich, ein bisschen krass, aber es ist so und ich sage es auch ganz offen, ich habe diese Idee nicht aus mir selbst. Ich habe sie auch nicht von Marx, Feuerbach, Nietzsche oder Engels, sondern ich habe sie aus der Bibel. Denn der Predigtext für heute, wir haben ihn vorhin unter den drei Lesungen gehört, ich lese ihn aber nochmal, steht in Jeremia 31. Siehe, es kommen Tage, da schließe ich einen neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vorfahren geschlossen habe, an dem Tag, da ich sie bei der Hand nahm, um sie herauszuführen aus dem Land Ägypten. Denn diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl doch ich mich als Herr über sie erwiesen hatte. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder belehren und sagen, er kenne den Herrn, sondern vom Kleinsten bis zum Größten werden mich alle erkennen. Denn ich werde ihre Schuld verzeihen und an ihre Sünden werde ich nicht mehr denken. Und das ist das Herzstück. Dies ist der Bund, den ich schließen werde. Meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Da brauchen wir keine Druckerschwärze mehr, da brauchen wir kein Papier mehr, da reicht das Herz. Im Prinzip, mit der Auferstehung Jesu ist das ganze Papierzeug Makulatur. Wer die Bibel noch ein bisschen erhalten will, der kauft sich vielleicht eine Glasvitrine und kann sie als Museumsstück aufheben. Aber wenn es im Herz steht, wofür brauchen wir dann noch die Bibel? Das klingt ein bisschen heftig und um das zu verstehen, lohnt es sich ein bisschen zurückzuschauen und deshalb fangen wir doch mal an bei Adam und Eva. Wir wollen es ja gründlich machen. Adam und Eva, das sind die beiden, die es ganz gut hatten im Paradies, haben mit Gott gelebt und Gott hat ihnen gesagt, macht, was ihr wollt. Aber der Baum da drüben, den fasst ihr nicht an. Alles andere ist egal, aber nicht den Baum da. Nun war die Neugier groß und die Versuchung auch. Die beiden verzocken das Paradies, kriegen von Gott die rote Karte. Raus und tschüss. Sie kriegen eine zweite Chance, dürfen auf der Erde sozusagen nochmal neu beginnen. Aber es gibt ab jetzt ein Problem und das lautet, nein, zwei Probleme. Die Menschen, Adam und Eva, können nicht einfach mal so zu Gott. Aber wie kriegt andererseits Gott seine Botschaft jetzt an die Menschen, wenn die doch rausgeflogen sind? Wer beim Fußball die rote Karte mal gesehen hat, weiß das. Der Schiedsrichter ist weg und der Spieler unter der Dusche. Die reden auch nicht mehr miteinander. Da gibt's einfach erstmal nichts mehr. Aber die beiden, Adam und Eva, nutzen ihre Chance so leidlich. Schon ihre Kinder entwickeln sich schlecht. Mord und Totschlag, Kain erschlägt Abel. Es wird nicht besser mit der zweiten Chance. So geht das einige Generationen und dann sagt Gott irgendwann, so geht's nicht weiter. Ich muss das System quasi neu aufsetzen. Tabula rasa, ich mache alles platt und fange von vorne an, denn wie ich sehe, ist der Mensch böse von Jugend auf. Dieser Satz kommt in der Noah-Geschichte zweimal vor, am Anfang und am Ende. Noah soll es erstmal richten. Die Idee ist, einer macht den Neuanfang. Und dann wird sich das schon herumsprechen, dass Gott den einen errettet hat und es gut mit den Menschen meint. Und dann wird es vielleicht beim nächsten Mal besser klappen, dass die Menschen sich an Gott halten. Und als Erinnerungszeichen spendet er noch einen Regenbogen, damit jeder immer mal wieder weiß, wer es physikalisch weiß, wenn es regnet und die Sonne scheint, dann geht das Leben weiter. Allerdings, auch dieser Plan Gottes geht offenbar nicht auf. Noah kommt wieder an Land, macht die große Party, schüttet sich mit dem ersten Wein, den er bekommt, ordentlich zu. Sein Sohnemann Ham macht sich einen großen Spaß draus. Und dann sieht alles wieder ganz schlecht aus. Und Gott merkt, das war nichts. Der Mensch ist böse von Jugend auf. Vor der Sintflut und danach immer noch. Es dauert ein bisschen, bis Gott seine nächste Idee entwickelt. Die nächste Idee heißt Abraham. Das Lied haben wir gesungen, die Geschichte ein bisschen gehört. Jetzt soll es so funktionieren. Gott sagt nicht, ich suche mir einen Menschen, das wird sich irgendwie so rumsprechen, sondern ich suche mir einen Menschen. Es wird eine Familie geben, aus dieser Familie wird ein Volk entstehen und dieses Volk wird an mir dranbleiben und ich an diesem Volk. Und alle anderen Völker drumherum, die werden dann sehen am Beispiel dieses Volkes Israel, wie die Sache zwischen Gott und den Menschen funktioniert. Und dann werden die Völker auch zu diesem Gott kommen. Eine Familienbande soll entstehen, ein neues Volk soll entstehen, das ist das Konzept. Aber auch diese Idee ist schon von Anfang an angezählt, denn die Mitbegründerin dieser Idee neben Abraham, seine Frau, die findet das eher lustig. Also nein, lächerlich. Die lacht sich ziemlich schlapp und sagt, wie blöd ist das denn? Ich bin so alt, ich werde doch nicht mehr Mama. Keine guten Vorzeichen für einen neuen Plan, er funktioniert aber trotzdem, zumindest besser als die vorherigen. Abraham, Isaak, Jakob, die 12 Söhne, Stammväter des neuen Volkes Israels, über Generationen hält dieses Volk, hält diese Familie an Gott fest, mal mehr, mal weniger, aber es gibt ja schon so einen roten Faden, es beginnt etwas zu wachsen. Das Volk geht in die Sklaverei in Ägypten, man wird größer, Gott gerät ein bisschen in den Hintergrund und Gott sieht, dass es seinem Volk schlecht geht und macht den Teil seines Planes wahr. Ich bleibe an diesem Volk dran, er holt das Volk aus der Wüste raus, Mose soll es richten und dann gibt es einen neuen Neustart. Denn es haben zwar alle Menschen des Volkes Israels irgendwann mal so mitbekommen, dass dieser Gott da ist, dass dieser Gott für sie da ist und dass man dann irgendwie sich selbst auch ein bisschen so verhalten sollte, aber wie eigentlich genau? Und Gott sagt sich offenbar, es muss mehr geben, als dass ich dem Volk Israel mal etwas sage. Sie kriegen ein paar Regeln, die kriegen sie sozusagen in Stein gemeißelt. Sie kriegen die 10 Gebote auf Steinplatten. Denn was der Mensch heute erzählt und morgen erzählt, das kann übermorgen schon wieder ganz anders klingen. Wer Stille Post gespielt hat, kennt das. Was in Stein gemeißelt ist, das bleibt. Das bleibt über mehr als diese paar Generationen. Das kann ewig bleiben. Also warum nicht in Stein meißeln und mich ein bisschen unabhängiger machen davon, was die Menschen über mich erzählen, sagt Gott sich offenbar. Aber wie das mit diesen Ideen offenbar so ist, wenn Gott sie hat und sie mit den Menschen zu tun haben, auch hier sagt der Mensch, nö, geht auch ohne. Denn als Mose mit den 10 Geboten vom Berg heruntersteigt, sieht er das Volk und das Volk feiert, weil es glücklich ist, weil es ja seinen Gott schon hat. Ein goldenes Kalb. Ich erkenne das von Kinderbibeln immer als ein großes, riesengroßes Kalb. Ich weiß nicht, das müsste, wenn man es so umrechnet, 2 Meter mal 2 Meter sein. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Volk aus der Sklaverei überstürzt ein Land verlässt, wie viel Gold hat es, wie viel hat es mitgenommen? Das wird in etwa so groß gewesen sein, eine kleine Lachnummer. Aber das Volk Israel sagt sich trotzdem, das ist besser, als einen Gott zu haben, der irgendwo ist. Gott hält trotzdem an seinem Plan fest, obwohl das Volk Israel an dieser Stelle schon wieder sagt, ich brauche den Gott doch gar nicht. Trotzdem, das Ganze funktioniert noch mal besser. Die Steintafeln funktionieren. Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Das Volk Israel hält erheblich länger an Gottes Wort fest, als es bisher der Fall war. Auch wenn es immer mal wieder leichte Abweichungen gibt. Aber Gott schickt dann immer mal wieder einen Propheten vorbei. Jeremia ist einer von ihnen. Und dann kommt das Volk so leidlich wieder auf den rechten Weg. So weit, so gut. Aber wie das eben so ist, wenn man ein Regelwerk hat, wenn man es schwarz auf weiß hat, beziehungsweise in Stein gemeißelt, dann kann man mit den Steinplatten dem anderen den Kopf einschlagen und sagen, so steht's aber da und so nicht. Und die Frage ist immer, wie steht's denn da? Was heißt das denn jetzt konkret? Du sollst Vater und Mutter ehren. Die Frage ist so wenig beantwortet, dass man sie heute noch in jedem KU- und Konfirmandenunterricht noch lang diskutieren kann. Irgendwie sind da zwar Regeln da, aber was sie bedeuten, müssen wir uns jeweils immer wieder neu klar machen. Wir müssen es interpretieren, wir müssen es in unsere Zeit übertragen, dass es so dasteht und dass das eben Gottes Wort ist. Das mag so sein, aber es nützt uns nichts. Wir müssen immer wieder neu einen Weg finden, es zu verstehen. Und weil es so wichtig ist, weil es uns ja den Weg ins Leben ebnen will und weil wir daran Orientierung zu finden suchen, wollen wir es natürlich umso klarer haben. Je klarer wir es haben, desto besser für uns. Die Konsequenz ist relativ schnell gefunden. Es gibt immer Menschen, die große Fragen und viele Fragen haben und zweifeln, warum das so da steht, was das soll, was es bedeutet, was es für mich bedeutet. Andere sagen, das ist doch ganz klar, da steht es. Und sie wissen sehr deutlich, was das Wort Gottes meint. Und sie wissen es für sich. Und weil die anderen noch Orientierung suchen, wissen sie es dann auch für andere. Und dann kommen diese Situationen, die im Text beschrieben werden. Dass der eine zum anderen sagt, erkenne den Herrn. Denn du hast ihn noch nicht erkannt. Und so geht es aber nicht. Und der andere fragt sich, ist es wirklich so? Hat Gott es wirklich so gesagt? Und wir fangen an, uns die Köpfe einzuschlagen mit dem Wort Gottes, weil der eine es besser weiß als der andere, weil der eine mehr erkannt zu haben meint als der andere. Und die Steine, auf denen etwas geschrieben war, damit wir Orientierung haben, werden zu Steinen, aus denen wir Mauern bauen. Und dann ist die gute Bibel zu etwas nicht mehr so Gutem geworden. Nicht, weil die Bibel schlecht wäre, nicht, weil das Wort Gottes schlecht wäre, sondern weil wir etwas damit gemacht haben, was nicht das ist, was es sein soll. Wir haben, statt mit Gott zu reden, über sein Wort, nur noch über sein Wort geredet. Da ist Gott ganz schnell raus. Und ich sage es ganz ehrlich, ich erlebe das immer wieder so, dass gestritten wird um das Wort Gottes und ich mich frage, wo bleibt Gott eigentlich? Wo fragen wir eigentlich ihn? Was es bedeuten soll, was es uns sagen will? Und wo sind wir uns selbst so sicher, was es bedeutet, nicht weil wir es so sicher wissen, sondern vielleicht, weil wir so unsicher sind, dass wir eine Orientierung brauchen und nach jedem Strohhalm greifen, den wir finden können. Und verteidigen wir das Wort Gottes vielleicht manchmal deshalb so vehement, weil wir fürchten, dass uns selbst die Grundlage entzogen ist, wenn wir uns am Wort Gottes nicht mehr so klar orientieren können, wie wir es gerne hätten. Es ist immer schwierig, Gott zu verteidigen. In der Bibel gibt es einen, der hat es mal versucht. Dafür hat er ziemlich auf die Mütze bekommen, nicht von anderen Menschen, sondern von Jesus. Das war Petrus im Garten Gethsemane. Da wollte er auch Jesus verteidigen, als Jesus festgenommen wurde. Und Jesus hat gesagt, so läuft das nicht. Du verteidigst mich nicht. Wenn hier was zu verteidigen ist, mache ich das selber. Aber wenn du anfängst zu streiten für mich, dann wird das nur Unglück bringen über alle, über dich und die anderen. So läuft das nicht. Im Endeffekt bleibt, dass die Variante, Gott sagt uns sein Wort und wir halten uns lediglich an sein Wort, auch nicht aufgeht. Gott ist mit diesem Plan genauso gescheitert wie mit allen anderen davor auch. Das darf man vielleicht so offen nicht sagen, dass Gott gescheitert ist, wo Gott doch derjenige ist, der einen Plan hat vom Leben, der weiß, wie es gut ist. Aber ich glaube doch, dass man das so sagen kann, vielleicht sogar so sagen muss. Immerhin gibt es, ich sag mal so, Schützenhilfe aus dem Hebräerbrief. Im 8. Kapitel, da äußert sich der Autor des Hebräerbriefes genau zu diesem Bibeltext, zu diesem neuen Bund, der diesen alten Bund, den geschriebenen Bund ersetzen soll. Christus wurde zu einem weit höheren Dienst bestellt, denn er ist der Mittler eines besseren Bundes, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Wäre jener erste Bund ohne Fehl gewesen, hätte man keinen Ort für einen zweiten gesucht. Indem Christus von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber überaltet und überlebt ist, das ist dem Verschwinden nahe. Der erste Bund war ein Bund mit Fehlern. Da ist was nicht aufgegangen. Das kann frustrieren, wenn wir Menschen es immer wieder verbocken, wenn wir es immer wieder nicht bringen. Aber das Entscheidende ist, dass Gott offenbar sagt, darum geht es nicht. Die Frage ist nicht, welche Fehler ihr macht, sondern entscheidend ist, dass ich mir dann wieder was Neues ausdenke. Ihr könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Ich werde mir immer einen neuen Plan ausdenken, um euch zu erreichen. Und Gott wählt jetzt eine neue Methode. Die Marketingleute würden jetzt vom Direktmarketing sprechen. Gott sagt, ich wähle nicht eine Familie aus, die zu einem Volk werden soll. Ich nehme keine Steintafeln, ich ergänze sie nicht um weitere Regeln und Maßnahmen und Präzisierungen wie die Tora, sondern ich wende mich jetzt direkt an jeden einzelnen Menschen. Meine Weisungen gebe ich in ihre Mitte und in ihr Herz werde ich sie schreiben. Vom Kleinsten bis zum Größten, alle werden es direkt von mir erfahren. Da gibt es keine Besserwisser mehr, da gibt es keine Besserbeter oder Besserglaubenden mehr. Da gibt es keinen, der deshalb besser ist, weil er die Bibel noch besser gelesen hat und auswendig kennt. Da gibt es nur einen, der zu uns direkt redet. Und das ist Gott selbst. Und der sagt, es ist ganz einfach, liebt. Und dann kommt gar nichts mehr. Liebt. Alles, was aus Liebe geschieht, ist gut. Und alles andere, das lasst. Ganz einfach. Das ist noch kürzer als die 10 Gebote. Das ist ein Satz. Alles, was ihr aus Liebe tut, ist gut. Ja, die Frage ist natürlich, wie kommen wir an die Liebe? Die Antwort habt ihr schon 1000 Mal gehört. Wir wissen, dass wir zu Gott gehen und da die Liebe bekommen. Und wenn wir sie von ihm bekommen, können wir sie weitergeben und aus dieser Liebe heraus leben und diese Liebe anderen weitergeben. Das wissen wir, glaube ich, alle. Die Frage ist, warum funktioniert es nicht? Ich glaube, auch diese Frage ist einfach und im tiefsten Innern wissen wir auch das alle, weil wir immer wieder meinen, es selbst richten zu können. Wir haben gemeint, die Bibel ohne Gott lesen zu können. Wir denken oder hoffen, dass wir das mit dem Lieben unseres Mitmenschen in der Familie, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn selbst auf die Reihe kriegen. Vielleicht, weil wir uns für so gut halten. Manchmal auch aus einem falsch verstandenen moralischen Druck heraus, der sehr christlich daherkommen kann. Wenn Gott dich doch so geliebt hat, dann musst du jetzt aber auch weitergeben. Und dann geben wir die Liebe nicht weiter, haben ein schlechtes Gewissen, weil wir uns sagen, jetzt hat mich Gott so sehr geliebt und jetzt kriege ich es wieder nicht auf die Reihe, das weiterzugeben. Da kann man ein ganz schlechtes Gewissen bekommen. Sehr frustriert sein über sich selbst. Aber Gott sagt, darum geht es doch gar nicht. Es geht hier nicht darum, dass du es richtig machst. Es geht darum, wenn dir diese Liebe offenbar in diesem einen Moment fehlt. Nicht, dass du dich selber geißelst, weil sie dir fehlt, sondern dass du zurückkehrst zur Tankstelle und sie dir neu holst. In dem Maße, in dem du sie brauchst. Komm zu mir, ich habe noch übrig, sagt Gott. Das Entscheidende ist, immer dann, wenn wir das mit dem Lieben nicht hinkriegen, sind wir nicht dazu da, dann uns selbst Vorwürfe zu machen, sondern Gott sagt, das habe ich dir doch schon vergeben. Das werde ich dir nicht noch vergeben müssen, wenn du dann mal zu mir kommst. Das weiß ich, dass das passiert. Ich habe es dir bereits vergeben in dem Moment, in dem du lieblos gehandelt hast. Du musst nicht zu mir kommen, um Vergebung bitten und dann bin ich vielleicht so gnädig, sie dir zu geben. Sondern Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Es ist schon vergeben. Das, was wir noch tun müssen, ist zurückgehen an die Tankstelle und sagen, Gott, tut mir leid, aber ich bräuchte noch mal. Und Gott sagt dann nicht, na, hat jetzt aber eigentlich reichen müssen. Sondern Gott sagt, ja, wie viel brauchst du, dann kriegst du das Doppelte. Probier es noch mal. Und wenn wir merken, dass uns das Doppelte auch irgendwie in den Händen zerrinnt, dann sagt er, dann kommst du halt zu mir zurück, dann kriegst du das Vierfache. Das ist doch mir wurscht, solange es funktioniert. Komm doch zu mir und lass dich lieben. Das ist das Entscheidende. Wir können die Liebe geben, die wir als Liebe erfahren und erlebt haben. Also, gehen wir zu Gott und lassen uns von ihm lieben. Lassen uns klar machen, dieser Gott liebt mich und dich und dich und jeden Einzelnen. Er liebt erstmal dich, Punkt. Und danach kommt lange nichts. Und wenn diese Liebe, wenn wir die so voll und ganz erlebt haben, dann werden wir die weitergeben. Da brauchen wir keinen Plan, kein Konzept, keine Strategie. Wir brauchen nur diese Liebe und die Erfahrung, dass Gott uns selbst liebt. Und das ist alles. Und die Bibel können wir trotzdem wieder rausziehen, aber wir lesen sie nicht mehr als Gesetzbuch, sondern als seinen Brief an uns. Da muss ich auch nicht ins Altpapier, keine Sorge. Dieses Wort Gottes, ich glaube, das kann man sich auch nicht selbst sagen, das muss man sich manchmal zusprechen lassen. Und weil ich nicht nur reden will, sondern weil ihr auch ein bisschen dran sein dürft, habe ich hier ein paar Zettel. Und diese Zettel sind dazu da, das Herz zu treffen. Hier ist es. Mal gucken, ob es stehen bleibt. Aber ist egal. Herzen sind beweglich, das darf so sein. Ich komme jetzt zu euch. Ihr nehmt euch von diesen Kärtchen eine und dann sage ich, wie es weitergeht.